Geschwister und Freunde, weil es ein so heißer Tag war, warm, sogar schwül, möchte ich heute Abend vom Wasser etwas bezeugen. Etwas sagen über ein Kapitel der Schrift, in dem das Wasser eine große Rolle spielt. Gespräch am Brunnenrand. Keine Sorge, ich werde nicht vom Märchen vom Froschkönig sprechen, sondern von einem Kapitel der Bibel, Gespräch am Brunnenrand, ein Kapitel des Johannesevangeliums. Ein Gespräch, in dem es sich auch sehr ums Wasser handelt. Und wir haben auch deswegen ein Lied vom Wasser gesungen, aber nicht nur vom irdischen Wasser, sondern es gibt noch anderes, wahrlich erquickendes, bleibend erquickendes Wasser. Wer die Bibel schon länger kennt, weiß, welches Kapitel ich meine, das vierte Kapitel des Johannesevangeliums. Wir haben auch eben schon gehört von Bruder Buch, Johannes 1, Vers 14. Und ich staune eigentlich über diese Aussage in Johannes 1, Vers 14. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut oder wir sahen seine Herrlichkeit, bezeugt Johannes im Blick auf seine Niedrigkeit, im Blick auf sein erstes Kommen. Das ist doch wirklich ein Wort zum Staunen. Wir sahen seine Herrlichkeit damals schon. Johannes ist also aufgefallen, mitten in der Niedrigkeit des Herrn, seine Herrlichkeit. Und deshalb heute Abend das Thema, die Herrlichkeit Christi nach Johannes 4. Wir können das Thema auch anders formulieren in Form einer Frage: Wird uns Jesus immer größer? Denn das ist das Schöne in diesem Kapitel Johannes 4, dass Jesus immer größer wird. In den Augen dieser Frau, mit der der Herr ein Gespräch führt. Man kann den Text Johannes 4 sehr gut evangelistisch verwerten. Das habe ich in jungen Jahren auch je und dann gemacht. Das liegt schon 30 bis 35 Jahre zurück, meine ersten Dienste. Darunter waren auch Evangelisationen in Oberhessen, wo meine Frau her ist und wo wir damals wohnten, an den Füßen vom Vogelsberg. Ich ließ Einladungen drucken in einer Druckerei. Ich ging durch das Dorf, habe mir ein Wirtshaus oder Gasthof oder Bauernhof gemietet für ein paar Abende und habe dort evangelisiert. Und es kam natürlich vor, das war ein bisschen peinlich für einen jungen Mann, dass die Leute im Dorf fragten, wer spricht denn da überhaupt? Dann entrang sich meinen Lippen ein schüchternes Ich. Ja, heute würde ich sagen, da spricht der Verfasser des Buches, die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott, da kommen Sie mal, den müssen Sie mal hören. Aber als junger Mann wusste ich nichts anderes als, naja, wenn schon gefragt wurde, ich. Ich glaube, dass ich inzwischen nun den Text von Johannes 4 Ihnen doch noch ein bisschen tiefer auslegen kann. In 30 Jahren lernt man etwas dazu. Johannes 4 ist ein Text, der ist evangelistisch, es ist ein Text über Seelsorge und es ist ein Text, der auch Prophetie und Typologie enthält. Ein wunderbares Kapitel. Und ich möchte aber jetzt erst einmal zu Anfang einen größeren Teil dieses Kapitels einfach vorlesen, damit wir den Gesamteindruck haben, bevor ich über die Einzelheiten spreche, wird uns Jesus immer größer. Vorher noch eine Vorbemerkung, wobei ich an unseren lieben Bruder Adolf Heller denke. Bruder Heller äußerte mal, sehr originell, wie es seine Art war, etwas über die Kapitel Johannes 3 und Johannes 4. Was steht in Johannes 3? Auch eine Unterredung Jesu mit einem Theologen seiner Zeit. Johannes 4. Das Gespräch Jesu mit dem Weiber am Jakobsbrunnen. Und Bruder Heller sagte, und das hat er wohl mehr als einmal gesagt, vielleicht auch hier, der Herr Jesus spricht mit dem berühmten Theologen über die Notwendigkeit einer persönlichen Wiedergeburt und mit dem Sündenweibe über tiefste Fragen der Gottesanbetung. Da ist der Herr Jesus wieder mal ganz anders. Wir hätten es doch umgekehrt gemacht, nicht wahr? Mit dem berühmten Theologen und Professor, da hätten wir doch über tiefe und umstrittene Fragen gesprochen. Wir hätten gesagt, guten Abend, Herr Professor, es ist aber schön, dass Sie sich in der Abendkühle hierher zu mir bemühen, hätten wir gesagt anstelle Jesu. Wie denken Sie, sehr verehrter Herr Professor, über jene Frage, die im Judentum unserer Zeit so umstritten ist? Es würde mich sehr interessieren, Ihre werte Meinung kennenzulernen. Und zu dem Sündenweibe hätten wir gesagt, dass du dich bekehrst, wird höchste Zeit. Und der Bruder Heller sagte, Jesus macht es genau andersherum. Er spricht mit dem berühmten Theologen über die Frage, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Ich muss dazu allerdings sagen, auch in Johannes 3 geht es nicht nur um die Frage persönlicher Wiedergeburt, sondern auch durchaus um die Frage der Wiedergeburt Israels. Da liegt also auch doch Tieferes mit drin. Und mit der Frau spricht er, wie wir sehen werden, über zum Beispiel über die Frage der rechten Anbetung Gottes. Nun möchte ich erstmal die Verse 1 bis 29 von Johannes 4 vorlesen. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, wiewohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Es war aber daselbst eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich also an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, mittags um 12 Uhr. Da kommt ein Weib aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Das samaritische Weib spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich ein samaritisches Weib bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das Weib spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank aus ihm und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das Weib spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Das Weib antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, hierin hast du wahr geredet. Das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisset nicht, was wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das Weib spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einem Weibe redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Das Weib nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was irgend ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Dazu noch die Verse 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes des Weibes willen, welches bezeugte, Er hat mir alles gesagt, was irgend ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb daselbst 2 Tage, und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu dem Weibe, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig ist, der Retter des Kosmos, der Heiland der Welt. Wird uns Jesus immer größer? Das könnte man über dieses Kapitel schreiben. Oder die Herrlichkeit Christi nach Johannes 4. Wir sahen seine Herrlichkeit inmitten der Niedrigkeit. Das leuchtet auch hier auf in wunderbarer Weise in diesem Kapitel. Wird uns Jesus immer größer? Zu Anfang des Kapitels sehen wir einen müden Juden am Brunnen sitzen. Das ist die unterste Stufe in diesem Kapitel. Und ich persönlich bin sehr dankbar, besonders auch für den Vers 6. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich also an der Quelle nieder. Ich bin sehr dankbar für dieses Wort. Jesus war ermüdet von der Reise. Warum bin ich dafür so dankbar? Weil ich auch manchmal bin ermüdet von der Reise, besonders montags. Und wenn Sie so irgendeine interessante Frage haben, eine kitzlige Lehrfrage oder ein seelsorgerliches Problem, und Sie denken, da rufe ich den Bruder Schumacher an, das ist ein Mann voll Geist und Kraft, der kann mir da Antwort geben, bitte machen Sie es nicht montags, es sei denn in äußerster Bedrängnis und schon gar nicht Montag früh, auch Dienstag bitte erst nach dem Mittagessen, dann werde ich langsam wach. Ich bin oft auch sehr müde und bin da sehr dankbar, dass es hier von Jesus heißt, ermüdet von der Reise. Müdigkeit ist keine Sünde. Es gibt freilich eine andere Müdigkeit, vor der werden wir im Neuen Testament gewarnt. Und mit der möchte ich auch nichts zu tun haben. Das ist die Müdigkeit der Seele, das ist die Müdigkeit der Resignation, das ist die Müdigkeit, vor der wir doch sehr ernst in Hebräer 12 gewarnt werden. Das natürliche Schlafbedürfnis ist eine normale Sache. Im Gegenteil, es ist schlimm, wenn man nicht müde wird und nicht schlafen kann. Aber es gibt diese andere Müdigkeit. Hebräer 12, Vers 3 betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Das allerdings ist eine gefährliche Sache, liebe Geschwister, dass wir sagen, ach, es hat alles keinen Zweck. Wer weiß, ob das alles wahr ist, was die Brüder da sagen, und der Herr Jesus kommt so lange nicht und dies und jenes, indem man in den Seelen ermattet. Der Herr schenke uns, dass wir nicht in den Seelen ermatten, dass wir nicht resignieren, nicht mutlos werden, auch nicht bei Enttäuschungen über uns selbst oder andere, sondern dass wir die Freude am Herrn behalten, diese lebendige innere Verbindung, sodass wir quellfrisches Wasser fortlaufend empfangen, Wasser des Heils und Gnade. Also Jesus ist kein Superstar, und im Neuen Testament wird er uns nicht vorgestellt als Superstar. Es gibt doch so einen Film und so eine Rockoper oder was, Jesus Christus Superstar. Ich habe mir das nicht angesehen und will mir es nicht ansehen. Ich kann deshalb auch nicht urteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Vermute aber, dass da nicht der biblische Jesus den Menschen vorgesetzt wird, sondern ein anderer Jesus, nicht der biblische Jesus. Ich habe auch was gegen Jesus-Filme, wo Jesus dargestellt wird. Irgendein struppiger Kerl, und das soll Jesus sein. Das ist eine Verunglimpfung unseres Herrn. In dem Film Ben-Hur hat man wenigstens sein Gesicht nicht gesehen, sondern nur immer die Reaktion der Leute auf ihn. Da hatte man noch eine gewisse Scheu vor 20 Jahren. Inzwischen hat man die fallen lassen. Jesus war kein Superstar, sondern er war ermüdet von der Reise und sitzt dort. Da kommt nun diese Frau, mittags um 12 Uhr. Hier bedeutet 6. Stunde, mittags um 12 Uhr, später beim Prozess bei Pilatus, in einem späteren Kapitel des gleichen Johannesevangeliums, da gibt es noch einmal die Zeitangabe 6. Stunde, und da bei Pilatus, Johannesevangelium Kapitel 19, Johannesevangelium 19, Vers 14, das habe ich in der Auslegung von Karl Bornhäuser, dem früheren Marburger Theologen, gefunden. ist eine Nebensache, aber vielleicht doch mal wichtig, damit wir beim Lesen des Johannesevangeliums nicht in Schwierigkeiten kommen bei den äußerlichen Angaben. In Johannes 19, Vers 14, da ist es auch die sechste Stunde. Und da bedeutet sechste Stunde genau wie bei uns morgens 6 Uhr. Denn das ist römische Zeit. Da steht Jesus vor Pilatus und da wird auch die Zeit römisch gemessen. Dagegen in unserem Kapitel, da wird die Zeit jüdisch gemessen und da ist die sechste Stunde mittags um 12. Was man doch bei der Bibel alles zu beachten hat. Die Frau weiß, warum sie mittags um 12 kommt. Man geht ja sonst nicht bei der größten Hitze des Tages, um Brunnenwasser zu holen. Da ist sie allein. Da zeigt niemand mit Fingern auf sie. Sie ist, wie man so sagt, eine Frau mit Vergangenheit. Und wenigstens waren die Leute damals in Sichar unserer heutigen Gesellschaft in dem Punkt überlegen, darf ich mich so ausdrücken, dass man wenigstens noch mit Fingern auf sie zeigte, dass man wenigstens noch sagte, also die da, die lebt aber komisch. Entschuldigen Sie, wenn ich das so ungeschützt ausdrücke. Mit Fingern zeigen ist ja nicht gerade schön. Aber etwas anderes ist noch schlimmer, wenn man die Sünde als das Normale hinnimmt, was ja sowieso alle tun. Wenn man sich gar nicht mehr darüber aufregt, denn das machen ja alle. Wir lernen nun in dem Kapitel Johannes 4 den Herrn Jesus als Seelsorger kennen und wir lernen ihn kennen als einen Seelsorger, nicht mit der Holzhammermethode, das gibt's ja auch, sondern sanft und zart, wie es die Wesensart des Messias ist, freundlich, sanft, zart. Es gibt auch Leute, die machen Seelsorge mit der Holzhammermethode, da kann man unter Umständen viel kaputt schlagen, auch in einer Menschenseele. Nun, es gibt grobe Typen, die muss man vielleicht auch mal grob anreden. Ein Dankmar Fischer hat da mehr Erfahrung als ich. Es gibt aber auch zart beseitete Seelen und da muss man entsprechend zart reden. Und es ist wunderbar, wie zart hier der Herr Jesus Seelsorge übt. Er beginnt mit einer Bitte. Dabei ist sie es doch, die Hilfe nötig hat. Sie braucht doch dringend Wasser. Gib mir zu trinken. Nicht mit einem Vorwurf beginnt er, nicht mit den Worten, das ist aber recht, dass ich dir jetzt mal hier begegne, denn von dir weiß ich ja, wie es bei dir aussieht und es ist höchste Zeit, dass du dich jetzt bekehrst. Er beginnt zart mit einer Bitte, er kommt mit dieser Frau ins Gespräch und er durchbricht Mauern des Schweigens. Juden und Samariter verkehrten nicht miteinander. Mauern des Schweigens und Mauern der religiösen Verachtung, das gibt es ja auch heute. Nicht nur zwischen Mohammedanern und Christen oder zwischen wem auch immer. Ob wir mit einem Mormonen reden, ob wir mit einem Zeugen Jehovas reden, ob wir mit dem oder jenem reden. Manchmal sind es Gemeinschaften, die sind sich ziemlich ähnlich. Und sogar da kann es, Gott sei es geklagt, dem Herrn sei es geklagt, religiöse Verachtung geben, tiefgehende Verachtung oder gar Verletzung. Jesus durchbricht die Mauern des Schweigens zwischen Gott und Mensch und Jesus durchbricht die Mauern des Schweigens zwischen Mensch und Mensch, auch zwischen religiösen Gruppen, die sich vorher verachtet haben. Mit Jesus dürfen wir ins Gespräch kommen, durch ihn mit dem Vater und durch ihn auch mit anderen. Natürlich kann man nicht immer Mauern der religiösen Verachtung einfach durchbrechen. Das geht nicht immer. Bruder Karl Geyer nannte einmal, ich erinnere mich sehr gut daran, 3 Prüfungsmerkmale, ob es Sinn hat, mit jemand ein religiöses Streitgespräch zu führen, ob wir mit jemand über strittige Fragen sprechen können und sollen oder sollen wir es lieber sein lassen, nicht wahr? Die Frage stellt sich, da braucht nur ein Zeuge Jehovas an deiner Haustür zu klingeln. Und Bruder Geyer hatte 3 Prüfungsmerkmale für Unterhaltung mit anderen über religiöse Fragen. Wenn die nicht gegeben sind, hat es kaum Wert. Vor allem die ersten 2. 1. Johannes 4, Vers 3 hat er uns genannt. 1. Johannes 4, Vers 3. Ein jeder Geist, der nicht Jesum Christum im Fleische gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. und dies ist der Geist des Antichrists. Wer also leugnet, dass in Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Christus, der Messias im Fleisch erschienen ist, wer das alles leugnet, mit dem zu streiten, hat keinen Sinn. Dann nannte er Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Deshalb führe ich im Allgemeinen keine Gespräche mehr mit Zeugen Jehovas. Die lassen sich im Allgemeinen nicht sagen. Wäre schön, mal eine Ausnahme kennenzulernen. Menschen, die sowieso alles besser wissen und die nur mich belehren wollen und selber gar nichts annehmen wollen, in gar keinem Fall, hat keinen Zweck. Die Zeit ist zu schade. Und dann führte Buddha Gaya nach an, Epheser 1, Vers 15, nachdem wir gehört haben von eurer Liebe zu allen Heiligen, da bitte ich nun auch, dass ihr innerlich weiterkommt, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung empfangt. Wenn das dann auch noch da ist, Liebe zu allen Heiligen, Liebe über den eigenen Kreis hinaus, da kann man fruchtbare Gespräche führen. Also erstens, 1. Johannes 4, Vers 3, wer Jesum Christum nicht im Fleische gekommen bekennt, da hat es gar keinen Zweck. Wer sich nicht sagen lässt nach Jakobus 3, 17, da hat es eigentlich auch keinen Zweck. Wo diese zwei Punkte da sind, da kann man reden. Und wenn dann das dritte noch da ist, umso schöner, Liebe zu allen Heiligen. Ganz sacht lenkt der Herr Jesus das Gespräch vom irdischen Wasser zum himmlischen Wasser des Lebens. Ab Vers 10. Und langsam dämmert der Frau, das ist nicht irgendein müder Jude am Brunnenrand, das ist ein besonderer. Die erste Stufe war die, ein müder Jude am Brunnenrand. Die zweite Stufe, bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Vers 12. Bist du etwa größer? Und der Herr Jesus sagt in diesem Zusammenhang ja die wunderbaren Worte, Vers 13 und Vers 14, die ich noch einmal lesen möchte, von diesem Lebenswasser. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wasser hat in der Schrift verschiedenartige Bedeutung. Wasser können Nationen sein, nach der Offenbarung. Im prophetischen Wort ist das der Fall. Wasser kann ein Bild für Trübsal sein, aber beides trifft hier nicht zu. Hier ist Wasser einfach das Heil und das Leben Jesu. Und bei dem Wasser dürfen wir auch denken ans Wort. Ein Kapitel vorher, Johannes 3, spricht der Herr ja auch mit diesem Theologen über die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Taufwiedergeburtslehre gibt es in der Bibel nicht. Das Wasser ist das Wort. Durch Wort und Geist wiedergeboren. Und so dürfen wir auch hier sagen, das Wasser ist das Wort. Das Wasser ist das Wort, durch das uns zuströmt Jesu Heil und Jesu Leben. Jesu Heil und Leben in Verbindung mit seinem lebensspendenden Wort. Das ist dieses Wasser. Buddha Gaya berichtet in seinem wunderschönen Buch Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit, wie eine Studentin in der Seelsorge bei ihm war. Und immer wieder versuchte er ihr den Heilsweg zu zeigen und immer wieder wich sie aus, indem sie sagte, aber erstmal will ich mich richtig freuen, aber erstmal will ich mich richtig freuen. Und er schreibt, ich wollte schon das Gespräch als zwecklos abbrechen. Da kam mir die Frage in den Sinn und ich fragte sie, haben Sie sich denn schon mal richtig gefreut? Nein, das ist es ja gerade. Immer wenn ich anfangen will, mich richtig zu freuen, hört es ja doch wieder auf. Und da sagte ihr Bruder Gaya, Fräulein, Sie sind weiter, als Sie denken. Den ersten Schritt der Buße haben Sie schon getan. Sie haben gerade geäußert, dass Sie erkannt haben, die Vergänglichkeit aller irdischen Freuden. Das hört ja doch alles wieder auf. Wozu eigentlich erst anfangen? Sie haben erkannt, die Vergänglichkeit aller irdischen Freuden. Und diese Erkenntnis ist eigentlich schon ein Stück Buße. Sie sind schon in der Buße. Sie haben schon erkannt, wie unwert, wie vergänglich das alles ist. Nun tun Sie bitte auch den zweiten Schritt und ergreifen Sie das Unvergängliche. alle Lust will Ewigkeit. Bruder Schirmacher war es, der einmal erzählte, ich weiß nicht, wo er es gehört hatte, dass Getränkefirmen manchmal sehr raffiniert arbeiten. Irgendeine Getränkefirma, Coca-Cola oder was, ich weiß es nicht. Irgendeine Getränkefirma, so erzählte er mal vor 20, 30 Jahren, die habe also genaueste Versuche angestellt, mit Fachleuten, wissenschaftlich, genau untersucht. Wie viel kann ein Mensch trinken von unserem Getränk, ohne dass sein Durst gestillt wird? Und so machen wir die kleine Flasche. Die kleine Flasche dürfen wir nicht schon so groß machen, dass der Durst wirklich gestillt ist, sondern wir müssen gerade da aufhören, aufs Milligramm, wo normalerweise ein Dürstender nicht seinen Durst gestillt bekommen hat. Ja, warum denn? Damit der Umsatz gesteigert wird, damit er gleich zur nächsten Flasche greift, ist doch klar, nicht? So raffiniert arbeitet man da. Oder es wird eben in den Saft oder das Wasser viel Zucker hineingekippt, was ja vom natürlichen gesundheitlichen Standpunkt schon gar nicht gut ist. Und dieser viele Zucker dient natürlich auch dazu, dass nur ja nicht der Durst gestillt wird. Ich will aber nicht alle Getränkefirmen verurteilen. Aber es gibt tatsächlich solche Dinge. Alle Lust will Ewigkeit. Bei manchen Getränken ist es so, dass man nicht will, dass der Durst gestillt wird. Aber diese ganze Rede vom Wasser zielt ja noch auf andere Dinge und nicht nur auf das natürliche Wasser, und das merkt ja auch diese Frau. Satans Lockangebote stillen niemals wirklich den Durst, das gilt von allen irdischen Freuden. Jesus aber hat dieser Frau etwas anderes anzubieten, das den Durst wirklich stillt, sodass sie mehr als genug hat. Nicht nur der Durst gestillt, überströmend, überfließend. Mir fällt dabei eine Stelle ein aus den Paulusbriefen, 2. Korinther 9, Vers 8. In 2. Korinther 9, Vers 8 ist ja auch von dem überlaufenden, überströmenden, überfließenden die Rede. Und ich sah einmal auf einer Postkarte, vor Jahren, hatte sie Heugelbach herausgegeben oder wer, da kam ein Strom, einen Berg hinunter und unten, da waren nun Gefäße aufgestellt, verschiedene Krüge standen da, wo das Wasser dann herunterkam. Aber nicht jeder Krug wurde voll, nur der, der mitten drunter stand, der wurde voll. Es gab Krüge, die waren umgekippt, in die kam nichts hinein. Es gab Krüge, die standen zu weit weg, die kriegten nur ein paar Spritzer ab. Und es gab auch Krüge, die standen auf einem Stein zu hoch, kam auch nichts hinein. Ich denke, wir verstehen das Bild. Jesu Heil und Leben und Gnade kann strömen, aber wenn wir nicht mittendrunter stehen, dann werden wir trotzdem in unserem armsünden Christentum weitermachen. Da gibt es welche, die liegen flach und die sagen, ach, ich bin zu sündig, mir gilt es nicht. Und es gibt welche, die stehen zu hoch, die sind zu stolz in sich selber. Ich brauche das nicht. Und es gibt welche, die stehen zu weit ab, ein zweimal im Jahr in die Versammlung. Das reicht nicht, um ein Mensch voll Gnade und Freude zu sein. Nur wenn man mittendrunter steht, kriegt man die Fülle kostenlos. Ich wollte lesen 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend überströmend seid hinein in jedes gute Werk. Nicht umsonst schrieb Georg Steinberger vom Gnadenstrom. Die Gnade ist wie ein Strom. Und das stimmt genau mit Johannes 4, mit diesem verlesenen Wort Jesu überein, was Paulus hier schreibt von der Gnade. Der Herr Jesus gibt uns so viel Gnade, so viel Heil, so viel Leben, dass wir nicht nur gerade selbst genug haben, sondern Quellen Menschen werden können, die anderen davon abgeben können. Die überströmend sind. Ich sage gerne, so halb im Scherz, dann bist du für alles geschickt im Leben. Zwei Berufe kannst du vielleicht dann nicht so gut ausüben. Wenn du ein Mensch bist, der alle Zeit überströmend ist und sagt, ich habe genug, bin reich und satt, du kannst nicht gut Gewerkschaftsboss werden, denn die müssen ja immer sagen, es langt nicht hinten und vorne nicht. Ich will dir nicht verunglimpfen, es muss auch Gewerkschaften geben. Und du kannst nicht gut Oppositionsführer werden in Bonn, denn wenn du sagst, es läuft alles wunderbar, herrlich, alles in bester Ordnung, ich bin zufrieden und glücklich, kannst du auch nicht gut Oppositionsführer werden. Es gibt aber genug andere Berufe, wo man dich mit solcher Einstellung sehr gut gebrauchen kann, überströmend, voller Freude und Dank, alle Zeit. Das vermag die Gnade. 2. Korinther 9, Vers 8. Überströmen, sodass wir nicht nur selber genug haben, sondern es nicht lassen können, das Heil weiterzusagen. Wenn mein Urlaub kommt, dann denke ich in den ersten Wochen, das ist jetzt mal schön, das ist jetzt mal gut, ich brauche nicht mehr zu predigen. Herr, habe Dank, jetzt darf ich mal schweigen, jetzt kann ich mich mal ausruhen und kann auch mal wieder im Worte in der Stille forschen und lese die Bibel mal für mich selber. Ist auch dringend nötig. Aber wenn dann so 3 Wochen und mehr ins Land gehen, dann denke ich, ach ja, jetzt könnte ich mal wieder eine Bibelstunde halten über diesen Text, was mir gestern wichtig geworden ist. Das heißt, wer in Verbindung mit dem Herrn Jesus lebt, der kann es auf die Dauer nicht lassen. Und ein Jahr zu schweigen, ich glaube, das würde mir sehr schwer werden, das würde mir sehr komisch vorkommen. Gar nichts von dem weitersagen zu können, was man im Worte alles erkennt. Überströmen zu jedem guten Werk. Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten, sogar in Ewigkeit, bis hinein in den kommenden Äon und dann sowieso nicht mehr. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und die Frau hat zu erkennen gegeben, jawohl, das brauche ich, das möchte ich, gib mir, auf das mich nicht mehr dürstet. Hier könnte die Geschichte eigentlich schließen und der Herr Jesus könnte diese Frau entlassen mit dem Friedens- und Segensgruß, gehe hin in Frieden. Nicht wahr? Das hat er doch bei anderer Gelegenheit gemacht. Er hätte doch hier sagen können, jawohl, ich gebe dir mein Heil, geh hin, Friede sei mit dir. Das macht er aber nicht. In der Seelsorge Jesu geht nichts nach Schema F. Manchmal ist er mit einem Menschen sehr schnell fertig, aber mit dieser Frau geht es nicht so schnell. Sondern hier müssen gewisse Dinge ans Licht. Das erkennt der Herr Jesus ganz deutlich. Hier müssen gewisse Dinge ans Licht. Und wie zart und wie taktvoll macht er das wieder. Er sagt nicht, du Sündenweib, ich habe aber von dir Dinge gehört. So geht es nicht weiter, ändere dein Leben, tue Buße. Nicht wahr, hier wäre doch Gelegenheit gewesen für einen feurigen Evangelisten, für einen feurigen Bußprediger, nun so richtig loszulegen. Das macht der Herr Jesus nicht. Er macht es so indirekt, hinten herum. Er überlässt es der Frau, dass sie so dem Thema näher kommt, dem wunden Punkt. Rufe deinen Mann und komm hierher. Ich habe keinen Mann. Jawohl, und der Herr Jesus sagt dir nun auf den Kopf zu, wie es in ihrem Leben aussieht. Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sünde wird beim Herrn Jesus nicht unter den Teppich gekehrt. Sünde muss ans Licht, es muss alles ins Licht gestellt werden und die Frau lässt sich's gefallen. Ich habe mir an dieser Stelle auf meinen Zettel heute Morgen noch geschrieben, das Stichwort Süßmut. Was hat denn Süßmut damit zu tun? Nun, Anfang dieses Jahres konnte man in verschiedenen Tageszeitungen Anzeigen sehen gegen AIDS. Nichts gegen diese Anzeigenkampagne. Es ist ja gut, dass man die Menschen über die Gefahren aufklärt. Aber wie das gemacht wurde, damit war ich gar nicht einverstanden. Und die katholische Kirche ist in diesen Fragen manchmal wacher als die evangelischen. Die katholische Kirche hat das auch sofort reklamiert. Deshalb werde ich aber nicht katholisch, keine Angst. Schon wegen der Marienverehrung nicht und wegen des Sakramentalismus nicht. Neulich stand es auch in Licht und Leben, dass man sich über diese Art von Aufklärung doch sehr aufgeregt hat. Was war denn dabei so anstößig? Dass es eine Ministerin, die zu einer Partei gehört, die sich christlich nennt, es nicht für nötig hielt, bei dieser Anzeigenkampagne gegen AIDS auch nur mit einer Silbe auch nur mit einem kleinen Nebensatz darauf hinzuweisen, und dann weiß ich für euch noch eine bessere Methode, nicht nur technische Methoden und Verhütungsmittel. Treue, das Halten der Gebote Gottes. Das hätte ich doch erwartet. Sie wird mir antworten, wenn ich mit ihr sprechen könnte, ich bin nicht die Predigerin Deutschlands, sondern ich war halt Ministerin, und die meisten Menschen leben ebenso, damit muss ich mich abfinden, davon muss ich ausgehen. Trotzdem, wenn noch Maßstäbe gelten sollen, wenn die Gebote Gottes noch eine Bedeutung haben sollen, ich meine ja auch nicht nur Frau Süssmuth, die ganze Regierung, die müsste an dieser Stelle viel deutlicher werden und doch wenigstens hinweisen auf die Gebote Gottes. Man redet heute viel von Humanismus und man redet heute viel von Toleranz und man redet viel von Barmherzigkeit. Ich habe den Eindruck, ihr Lieben, dass das Wort Barmherzigkeit missverstanden wird. In der Bibel wird Barmherzigkeit groß geschrieben. Gnade, Barmherzigkeit ist das Kernstück des Evangeliums. Aber Gnade und Barmherzigkeit bedeutet niemals, dass ich Sünde nicht Sünde nenne. Die Barmherzigkeit darf nicht so aussehen, dass ich sage, ja nun, du lebst eben so, ja, Homoerotik und dergleichen Dinge, na ja, es ist eben so, kann man nichts machen, mach weiter und sieh dich ein bisschen vor und so weiter. So geht's doch nicht. Sünde muss Sünde genannt werden. In der Bibel wird Sünde Sünde genannt. Und wenn dann einer seine Sünde erkennt und einsieht, und dann hat die Gnade das Wort, dann hat die Barmherzigkeit das Wort. Jawohl, Barmherzigkeit für den Sünder, Gnade für den Sünder ist das Kernstück des Evangeliums. Aber doch nicht so, dass man die Sünde vertuscht und verdeckt und Sünde nicht mehr Sünde nennt und so tut, nur ja, das machen ja alle. Das ist nicht die Barmherzigkeit. Das ist nicht die Gnade, dass ich jemand laufen lasse auf seinem verkehrten Weg und sage, das machen alle, da kann man nichts machen. Das ist nicht das Wort der Gnade von der Bibel, sondern erstmal wird die Sünde angeprangert und wenn ein Mensch sich drunter stellt, dann hat die Gnade das Wort. Man könnte natürlich sagen, hier in unserem Text, da steht doch gar nichts von Sünde und auch nicht von Sündenbekenntnis, direkt nicht, aber indirekt. Gewiss, der Herr Jesus hält ihr nicht bewusst mit deutlichen Worten ihr Sündenleben vor und sagt, das ist Sünde, aber indirekt tut er es eben doch. Und indirekt legt die Frau auch ein Sündenbekenntnis ab. Sie stellt sich drunter. Sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und damit gibt sie zu, das stimmt, was du sagst, das stimmt. Und nachher läuft sie in die Stadt und sagt, ich habe einen Menschen gesehen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie stellt sich drunter. Sie bekennt sich dazu. Und so kann ihr geholfen werden. Wieder wird ihr der Herr Jesus ein Stück größer. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ein Prophet ist nicht nur einer, der einen besonderen Blick in die Zukunft hat und Dinge weiß, die der normale Mensch nicht weiß von der Zukunft, eventuell durch die Prophetie der Bibel eben, sondern ein Prophet kann auch einer sein, ein seelsorgerlicher Prophet. Es gibt nicht nur Zukunftsprophetie, es gibt auch seelsorgerliche Prophetie. Und das erlebt man manchmal in der Verkündigung, dass einer am Schluss sagt, am Ausgang, warum haben Sie die ganze Stunde von mir geredet? Der Herr Jesus ist natürlich der größte aller Propheten, auch der beste seelsorgerliche Prophet. Er musste nicht in einer Auskunftei zu Sichar gehen und sagen, was kostet es, wenn Sie mir nähere Angaben über diese Person machen. Er ist der, der die Herzen aller Menschen schaut, vor dem sie offen da liegen, sodass das Alte Testament einmal sagt, Scheol und Abgrund liegen offen vor dir, wie viel mehr die Herzen der Menschen. Ja, erst ein müder Jude am Brunnenrand, zweite Stufe, bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Du bist nicht irgendein Jude, du bist schon ein besonderer. Dritte Stufe, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Aber noch geht es weiter. So gerne hat es der Mensch ja nicht, wenn von seinen Sündengeschichten die Rede ist, da weicht man gerne aus auf ein anderes Thema. Und so weicht die Frau auch aus in Vers 20. Wenn du ein Prophet bist, dann kannst du mir doch sicher auch eine Auskunft geben in der Frage, die trennend zwischen uns steht, Juden und Samaritern. Was sagst du denn dazu? Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Ihr sage, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und der Herr Jesus gibt ihr zu verstehen, es kommt nicht darauf an, wo, sondern wie man anbetet, in Geist und Wahrheit. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Dann kommt der Vers 25 und ich muss sagen, heute früh, als ich mir dieses Thema noch einmal durchsah, habe ich doch staunen müssen über Vers 25. Warum? Diese Frau, wo wir sagen, das ist eine Heruntergekommene, das ist ein Sündenweib, diese Frau, die hat eine ganz lebendige Messias-Erwartung. Und es fragt sich, ob alle, die sich Christen nennen, eine so lebendige und klare, deutliche Messias-Erwartung haben, Erwartung des wiederkommenden Christus. Die sagt in Vers 25, offensichtlich kommt sie aus frommem Elternhaus und hat es von Kind auf gelernt, das ist doch ein schönes Bekenntnis. Ich weiß, dass der Messias kommt. Ein schönes Bekenntnis können wir mal von dieser Frau lernen. Ich weiß, dass der Messias kommt. Ich weiß, dass mein Herr wiederkommt. Kein Wenn, kein Aber vielleicht. Ich weiß, dass der Messias kommt. Und er wird uns ja über alles Auskunft geben. Und dann kommt ein Höhepunkt dieser ganzen Unterredung. Jesus tritt ja unausweichlich in den Weg. Da kann man nicht mehr vorbei, weder rechts noch links. Ich bin's, der mit dir redet. Das ist eine großartige Aussage. Messias Enthüllung vor dieser Frau, die gerade noch mit ihrem ganzen Sündenjammer vor dem Herrn Jesus stand. Ihr offenbart sich der Herr als der Messias. Wir müssen nämlich beachten, dass er das normalerweise nicht getan hat, dass er mit in der Messias-Frage sehr zurückhaltend war. Matthäus 16, Vers 16 haben wir ja das Bekenntnis des Petrus bei Caesarea Philippi. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt der Herr Jesus? Vier Verse später, Matthäus 16, Vers 20. Er sagte seinen Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus ist. Hier dieser Frau tritt er in den Weg. Ich bin's, der mit dir redet. Mindestens in der Anfangszeit seiner öffentlichen Wirksamkeit, ich weiß nicht genau, wie lange, hat er das nicht öffentlich verkündigen lassen. Ich bin's, der mit dir redet. Und wer das Alte Testament kennt und wer den Propheten Jesaja kennt, dem fallen jetzt alle diese messianischen Weissagungen ein bei diesem Stichwort. Der steht vor mir. Der steht vor mir, von dem Jesaja 61 in den ersten Versen Folgendes bezeugt. Jesaja 61, der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, zu rufen das Ja der Annehmung Jehovas. Der steht vor dieser Frau. Und das hat er ja auch getan. Verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Oder derjenige steht vor dieser Frau, von dem Jesaja 42 so Wunderbares aussagt. Jesaja 42, siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun, er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Macht das der Herr Jesus nicht gerade auch in diesem Kapitel? Weist er sich hier nicht wunderbar als der Messias aus? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Viele Menschen sind geknickte Rohre. Das ist ein Knick im Leben. Es läuft nicht bei allen schön stetig geradeaus. Beruflich oder in der Ehe oder in irgendeinem Problem, mit dem der Mensch nicht fertig wird, da gibt es plötzlich einen Knick. Bei vielen Menschen, da gibt es in den 40er Jahren eine Midlife-Crisis, eine Mitte-Lebenskrise, wo man alle Werte in Frage stellt, wo man sagt, also beruflich, da bin ich jetzt so weit, wie ich wollte, was soll nun eigentlich weiter, was soll ich eigentlich auf dieser Welt noch und wozu ist eigentlich das Leben da und was ist eigentlich der Sinn meines Lebens und älter werde ich nun auch. Ich hörte ein Radiointerview mit Karl Friedrich von Weizsäcker vor einigen Tagen, als er gerade 75 wurde. Ich glaube, es war ja vor 8 oder 14 Tagen, als ich abends vom Dienst heimkam von Nürnberg im Radio, im Auto. Und da sprach Karl Friedrich Weizsäcker aus seinem Leben und er sagte, ja, so in den 40er Jahren, dann ging es dann auf einmal nicht mehr weiter mit mir, dann wurde ich an mir irre, dann stellte ich alles in Frage, dann kam ich in eine Mitte-Lebenskrise. Von da ab hatte ich Erfolg, vorher hatte ich keinen, sagte er. Als ich unbedingt erfolgreich sein wollte, war ich es nicht. Als ich an mir irre wurde, nachher kam auf einmal der Erfolg. Und, was mir sehr interessant war, Karl Friedrich Weizsäcker, der ist ja nun nicht ein pietistischer Prediger, der ist mehr Philosoph. Aber in diesem Interview war es mir doch interessant, dass er sagte, der Mensch reift durch so etwas. Solch eine Mitte-Lebenskrise ist gut, an der reift der Mensch, war jedenfalls seine Meinung. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Herr Jesus hat nicht gedacht, ach, mit der zu reden, ich bin jetzt müde, ich will meine Ruhe haben. Wenn das wieder der Professor wäre von gestern, mit dem würde ich ein Gespräch schon führen, auch mal mittags, aber die Frau da, und der ist doch Hopfen und Malz verloren. Nein, eben nicht. Das ist nicht die Gesinnung des Messias. Gerade des armen, elenden, in Sünden, Schmutz, Gefallenen nimmt er sich an. Nur darf der Mensch nicht zu stolz sein und zu gut, um sich die Hilfe Jesu gefallen zu lassen. Nur muss er sagen, ja Herr, bei dir allein kann ich gesunden. Jesus wird ja immer größer. Der Messias steht vor ihr. Da ließ das Weib ihren Krug stehen. Da wird uns manches unwichtig, was uns vorher furchtbar wichtig war. Da verlieren die irdischen Dinge ihren Reiz. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel zur Heiligung. Das ist der beste Schlüssel zur Heiligung, wenn wir an dem Unwichtigeren das Interesse verlieren, weil wir an dem Wichtigeren, Größeren, Herrlicheren solches Interesse haben, fasziniert sind von Jesus, von seinem Wort, Freude haben am Wort, Freude an der Gemeinschaft der Heiligen, sodass wir zur Sünde gewissermaßen sagen, tut mir leid, ich habe keine Zeit, kein Geld, kein Interesse, ich habe Wichtigeres gefunden, ich habe Wichtigeres zu tun. Das ist jedenfalls ein viel besseres Rezept, als wenn man mit strengen Verboten meint, man kriegt die Sünde dauerhaft unter die Füße, aus Freude über das Größere. Da lässt das Weib den Krug stehen, da werden irdische Dinge unwichtig vor dem Größeren. Und was der Herr Jesus ihr gesagt hat in dem Wort vom Wasser, dass ein solcher Mensch zu einer Quelle wird, das erfüllt sich sofort spontan bei dieser Frau. Sie wird zur Evangelistin, sie rennt in der Stadt herum, sie, die doch vorher Angst hatte, unter die Menschen zu gehen, die wenigstens noch eine heilige Scheu hatte, wie sie heute so viele nicht mehr haben. Denn ich sagte, das machen ja doch so viele. Die Frau, die eine heilige Scheu hatte, sodass sie mittags um 12 ihr Wasser holte, die wird zur Evangelistin, geht in die Stadt umher und sagt, seht, ich habe einen Menschen gesehen, der mir alles gesagt hat. Ist das nicht etwa der Christus? In dem Kapitel Johannes 4 liegt sicher auch Prophetisches mit drin. In der Bildersprache der Bibel ist ja Israel das Weib. Bis nach Offenbarung 21. Nicht nur im Alten Testament. Israel das Weib, siehe Hesekiel 16 und andere Kapitel, Hosea 2 und andere Kapitel. Israel ist ein untreu gewordenes Weib, ihrem Eheherrn Yahweh Jehovah, dem Gott Israels, untreu geworden, wie es in Hesekiel 16 und Hosea 2 bitter beklagt wird. Aber Jehova umwirbt sie in der Endzeit aufs Neue. Ich werde dich in die Wüste locken und dort mit dir reden, Hosea. Und aus dem untreuen Weibe, da wird eine Evangelistin. Und das sehen wir zum Beispiel in Jesaja 12, wo es ja von Israel heißt, dass Israel zum Evangelisten oder zur Evangelistin inmitten der Nationen werden wird. Es wird sich erfüllen, was in Jesaja 12, 3 und 4 gesagt ist. Siehe, Gott ist mein Heil, ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, Jehova ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tage, preiset Jehova, rufet seinen Namen aus, machet unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Sicher, was die Frau als Evangelistin in der Stadt sicher verkündigt, das hört sich zunächst etwas eigenartig an. Sie sagt also, Johannes 4, 29, kommet, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was irgend ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Nicht wahr? Es wäre eigenartig, wenn ihr eine Zeltevangelisation oder sonst etwas hättet und der Bruder, der Evangelist, würde sagen, es könnte sein, dass Jesus der Christus ist, ihr lieben Zuhörer. Jesus, ist das nicht etwa der Christus? Da würdet ihr sagen, eigenartiger Evangelist, und die betreffende Gemeinschaft würde ihn wohl nicht mehr einladen. Das ist doch das Allererste, was man von einem Bruder verlangen kann, dass er nicht sagt, ist das etwa der Christus, sondern dass er sagt, das ist der Christus. Aber ihr Lieben, in Israel läuft manches anders als bei uns. Auch in unserer Zeit macht es in Israel schon einen gewaltigen Eindruck, wenn in Israel etwa ein Universitätsprofessor, etwa ein Professor Flusser, nur mal so weit bis an den Rand geht und die Frage stellt, ist denn dieser Jesus etwa der Christus? Es gibt manche in Israel, auch führende Leute, bekannte Leute sogar, wie gesagt Professoren, die gehen genau so weit wie diese Frau. Ist das etwa der Christus, dieser von uns verachtete Jesus? Und das gibt bereits einen Aufruhr in Israel. Das ist im heutigen Israel bereits ein Zeugnis. Natürlich, wir sagen es nicht in der Frageform, aber wir müssen natürlich dieser Frau auch ihren Schock zugutehalten. Die steht ja noch fast unter Schock, einem heilsamen Schock, aber nicht einem schlimmen Schock wie in der Nacht in Herborn, sondern ein heilsamer Schock. Gerade noch war von ihrer Sünde die Rede. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Dann sprechen sie über Streitfragen. Ich bin der Messias. Das ist ein Schock, aber ein heilsamer, ein wunderbarer. Also der Herr Jesus wird immer größer in diesem Kapitel. Ein müder Jude am Brunnenrand. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich bin der Messias. Jetzt bin ich aber noch nicht ganz am Ende, denn jetzt finden wir noch eine Steigerung. Gibt es denn da noch eine Steigerung? Wir haben gelesen, wir haben gehört in den Versen 39 bis 42, dass das Zeugnis dieser Frau in sich ja sehr fruchtbar ist. Die hat eben dieses Heil selber persönlich erlebt. Und kein Zeugnis ist so überzeugend wie das Zeugnis eines Menschen, der sagen kann, ich habe es erlebt. Das ist viel besser, als wenn du gute Exegese, theologische Exegese von irgendwelchen Bibelworten geben kannst. Ich habe es erlebt. Das ist persönliches Zeugnis. Das schlägt ein. Wo das fehlt, ist zu wenig. Da ist bloße Theologie, die nicht in jedem Falle lebenszeugend ist. Also, das Weib bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, zum Herrn Jesus, bitten sie ihn, dass er noch 2 Tage bleibt. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagen zu dem Weibe, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig ist der Heiland der Welt. Ich bin gar nicht beleidigt, ich freue mich im Gegenteil, wenn man mir auch so etwas sagen würde, wenn man mir am Ausgang sagen würde, lieber Bruder Schumacher, dass Jesus mein Heiland ist und der Heiland der Welt und der Messias und ein Prophet, das glaube ich nicht, weil du das da vorne gesagt hast. Das weiß ich selber aus dem Wort und der Geist hat mir's versiegelt. Da bin ich sogar sehr erfreut, bin gar nicht beleidigt. Etwas Besseres kann mir gar nicht passieren, als dass sie das, was sie erhören, selber aus dem Wort ergründen und es vom Worte durch den Geist zur eigenen festen Überzeugung wird. Noch einmal eine Steigerung. Wir wissen, dass dieser wahrhaftig ist, der Retter des Kosmos, der Heiland der Welt. Und da habe ich mir an den Rand geschrieben, Johannes 3, Vers 17. Ein Kapitel vorher wird es auch schon gesagt. Johannes Evangelium 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Sehr bekannt ist ja das Wort Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Es sollte eigentlich Johannes 3, Vers 17 genauso bekannt sein wie Johannes 3, Vers 16, denn ich meine, das ist ein ganz gewaltiges Wort. Johannes 3, Vers 17. Also, ich stamme vom Schulmeister ab und gebe gern Hausaufgaben. Lesen Sie mal, lernen Sie mal auswendig. Nicht nur Johannes 3, Vers 16. Wer das noch nicht auswendig kann, soll es bitte lernen. Und dazu noch Johannes 3, Vers 17. Weil Sommer ist, gebe ich nur zwei Verse auf. Johannes 3, 16 und 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass der Kosmos, die Welt durch ihn errettet werde. Das ist Gottes Ziel, das will Gott. Wenn ich nächstes Jahr ein Buch schreibe, Versöhnung des Alls, Gottes Wille, dann weiß ich heute schon, was ich als Einleitung schreibe. Als Einleitung werde ich schreiben in dem Buch Versöhnung des Alls, Gottes Wille, deshalb auch der Titel so gefasst. Das ist nicht eine Frage, über die kann man diskutieren und der eine sagt so und der andere sagt so, sondern das ist Gottes Wille, Gottes leidenschaftlich bewegter Wille. Wenn etwas klar ist, dann ist klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann kommen wir und sagen, das gelingt dir ja sowieso nicht. Wenn etwas klar ist, dass es sowieso nicht gelingt, dann brauche ich es doch erst nicht wollen. Wenn ich etwas will, wenn Gott etwas will, dann hat es doch nur einen Sinn, wenn er weiß, dass es auch erreicht. Diese Leute in Sichar haben erkannt, der da vor uns steht, das ist nicht nur ein müder Jude am Brunnenrand, das ist nicht nur ein Größerer als unser Vater Jakob, das ist nicht nur ein Prophet, das ist nicht nur der Messias, das ist der Retter der Welt. Auf dass die Welt durch ihn gerettet werde. Zu Johannes 3, Vers 17 möchte ich noch etwas sagen. Natürlich wird die Welt auch gerichtet. Natürlich wird die Welt auch gerichtet. Das ist klare biblische Lehre. Johannes 3, Vers 17 bedeutet nicht, dass die Welt nie gerichtet wird, sondern es kann nur den Sinn haben, obwohl die Welt gerichtet wird, ist der eigentliche Sinn der Sendung Jesu nicht Gericht, sondern Rettung der Welt. Zum Schluss der Stunde möchte ich unseren Blick noch richten auf ein ganz anderes Kapitel der Bibel. Und da sehen wir, wie derselbe Jesus Christus im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, das, was er da im Kleinen mit jener Frau besprach, einmal im ganz, ganz großen Stil weltallweit durchführen wird, nämlich sein Wasser des Heils und des Lebens wird er strömen lassen. Johannes, Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens. Was für Wasser? Genau das gleiche Wasser von Johannes 4. Wo den Menschen nicht mehr dürstet, sondern wo er selber zu einer Quelle des Wassers wird, anderen wieder zum Heil. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Therapie, Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und so weiter. Diese Wasser strömen einmal weltweit. Im Buch der Offenbarung steht es geschrieben. Diese heutige Gnadenzeit geht einmal zu Ende, und dann kommt Gericht. Deshalb soll man heute zugreifen. Heute gibt es Chancen und Möglichkeiten, die werden uns nie mehr geboten, Glieder des Christus zu werden, Erstlinge Gottes. Diese Gnadenzeit geht mal zu Ende, da haben die Evangelisten recht, aber wenn sie sagen, es gibt nie mehr Gnade oder die Liebe Gottes hört auf oder wie solche Redensarten lauten, die Liebe Gottes will eines Tages nicht mehr retten, hat jemand geschrieben. Das stimmt nicht, es gibt noch andere Gnadenzeiten. Oder ist das tausendjährige Reich keine Gnadenzeit? Oder ist das hier in Offenbarung 22 keine Gnadenzeit, wo die Wasser des Lebens weltweit strömen für die, die aus den Qualen kommen, für die, die noch nicht geheilt sind, für die, die lange genug im Feuersee waren? Möchtest du da erst hineinkommen? Wäre es nicht viel besser, wenn wir heute zugreifen? Heute haben wir Möglichkeiten, die sonst nie mehr geboten werden. Also wir haben heute Abend etwas von einem Wasserangebot gehört, dass uns keine Getränkefirma bieten kann, Wasser des Lebens, Wasser des Heils, Wasser, das den Durst wirklich löscht, Wasser, das dir Freude gibt, Frieden gibt, Kraft gibt, sodass du nicht nur selber genug hast, sondern noch ein Überschuss da ist für andere. Und der Herr gebe doch, das ist meine herzliche Bitte im Herzen zu Gott, dass wir alle solche sind, die zugreifen, die zulangen, die das nehmen im Glauben, was Gott uns gibt. Amen.